In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 14. Februar 2019. Zusammengestellt bei Radio Dreikland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Dietenbach-Bebauung im Bürgerbegehren. In knapp zwei Wochen können Freiburger und Freiburgerinnen darüber entscheiden, ob das Bauprojekt Dietenbach tatsächlich realisiert wird. Radio Dreikland sprach mit Christian König von Mehr Demokratie e.V. über die Voraussetzungen für faire und transparente Bürgerbeteiligungsverfahren und die Dietenbach-Frage. Wer die Protestpause am Donnerstag, 12.30 Uhr, die zweite Verhandlungsrunde in den öffentlichen Diensten der Länder TDL ist in Potsdam ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Beschäftigten im Zentrum für Psychiatrie Emmendingen sind gefordert, hier eine Protestpause am Donnerstag, sprich heute um 12.30 Uhr einzulegen. Ein Signal an die Arbeitgeber. Radio Dreikland sprach mit Rainer Geis-Verdi. Frauen ins Parlament. Im Landtag Baden-Württemberg sind etwa 24% der Abgeordneten Frauen und die sind meist grün. Das Land ist damit Schlusslicht. Wie sieht es denn da eigentlich mit einem Paritätsgesetz aus? Radio Dreikland sprach mit Charlotte Schneidewind-Hartgenagel vom Landesfrauenrat. Doch zunächst zu den Nachrichten. Warnstreiks im Südwesten führen zu Ausfällen im Busverkehr. Am heutigen Donnerstag war der Busverkehr im Südwesten wegen des Tarifkonflikts im privaten Omnibusgewerbe zum Teil gestört. Es kam zu Ausfällen im Raum Schwäbisch Hall und Umgebung, in Tuttlingen und im Landkreis Heilbronn. Laut Verdi beteiligten sich am Warnstreik rund 250 Personen. Die Gewerkschaft Verdi fordert 5,8% mehr Geld und eine Tariflaufzeit von einem Jahr. Der Arbeitgeberverband bietet 5,8%, jedoch mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Am Montag gehen die Verhandlungen weiter. Verdi kämpft für rund 9.000 Beschäftigte in privaten Busunternehmen. Neuer Stuttgarter Tiefbahnhofshaltestelle wohl 3 Jahre ohne Gäubahn. Verzögerungen bei Stuttgart 21 Bauarbeiten hängen die Gäubahn voraussichtlich für 3 Jahre vom Stuttgarter Tiefbahnhofshaltestelle ab. Überlegungen, die von Zürich kommende Gäubahn auch nach in der Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs zumindest übergangsweise oberirdisch an den Hauptbahnhof anzuschließen, wurden von der Stadt Stuttgart abgelehnt. Laut Baudezernat haben die Stadt ein überragendes Interesse daran, die durch Stuttgart 21 frei werdenden Gleisflächen vollständig und sofort nutzen zu können. Baubürgermeister Peter Betzold, Grüne, erinnert daran, dass die geltenden Gemeinderatsbeschlüsse gelten und sagte, das Rosensteinviertel ist zentral für die Stadtentwicklung, hier werden wir keine Abstriche machen. Leichenschau in Baden-Württemberg schlecht entlohnt. Der allerletzte Dienst am Patienten ist aufwendig, gering entlohnt und regelmäßig mit Fehlern belastet. Stirbt ein Mensch, müssen die Angehörigen vieles organisieren. Doch zuallererst muss ein Arzt gerufen werden, welcher den Toten untersucht, um einen Totenschein auszustellen. Diese Leichenschau ist eine Leistung, um deren Bezahlung es seit Jahren Streit gibt. Seit dem Jahr 1996 ist die GOE, die Gebührenordnung für Ärzte, nicht mehr angepasst worden. Das Thema ist emotional besetzt, schwierig für Angehörige und Ärzte. Die Leistung nützt erst einmal niemanden. Der Patient ist bereits tot. Die Bedeutung einer qualifizierten Leichenschau durch den Arzt stellt aber die Weiche, ob nach einem Todesfall polizeiliche Ermittlungen in Gang kommen. Viele Ärzte führen nur selten eine Leichenschau durch. Da ist es schwierig, Erfahrungen zu sammeln. Bei festgelegten durchschnittlich 33 oder je nach Schwierigkeitsgrad 51 Euro pro Leichenschau plus Wegegeld reißt sich niemand um den Job. Räumung der Hofbesetzung Sternenversteck. Laut Polizeimeldung wurde die Besetzung der Nonnenholzstraße 40a in Weil am Rhein am gestrigen Mittwoch, 13. Februar, geräumt. Das seit 2 Tagen kurzzeitig besetzte Gebäude des Hofes steht auf deutscher Seite. Die zugehörigen Ländereien befinden sich auf der Schweizer und deutschen Seite. Alles zusammen gehört dem Kanton Basel-Stadt. Das Wohnhaus steht laut BesetzerInnen seit 20 Jahren leer. Dieser Zustand wurde durch die deutsche Polizei wiederhergestellt. Der Kanton hatte wohl Strafanzeige gestellt. Vier Personen wurden laut Polizei aus dem Gebäude geleitet.
In wenigen Tagen können die Freiburgerinnen und Freiburger darüber abstimmen, ob das Dietenbach-Gebiet gebaut bzw. bebaut werden soll. Der Bürgerentscheid hat die Fragestellung, soll das Dietenbach-Gebiet unbebaut bleiben? Und über die Verfahren, die mit solchen Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren einhergehen, spreche ich jetzt mit Christian König von Mehr Demokratie, einer Nichtregierungsorganisation, die sich unter anderem, aber nicht nur, für die Förderung von Volksentscheiden und Bürgerbegehren in Deutschland einsetzt. Guten Morgen, Herr König.
Hallo, schönen guten Morgen.
Herr König, vielleicht zunächst einmal die Frage, warum mehr Bürgerbegehren? Was ist daran besser?
Ja, also das Wichtige bei Bürgerbegehren ist einfach und bürgerentscheidend, dass an diesem Punkt die Bürgerschaft, also alle Einwohnerinnen und Einwohner, an die Stelle des Gemeinderates treten. Und es ist die Möglichkeit, zwischen den Wahlterminen als Bürgerschaft eine Entscheidung zu treffen, eine politisch verbindliche Entscheidung und demokratisch aktiv zu werden. Und es gibt den Einwohnerinnen und Einwohnern in den Gemeinden die Möglichkeit zu sagen, mit dem Gemeinderatsbeschluss sind wir nicht einverstanden, wir wollen, dass der nochmal auf den Tisch kommt, wir wollen intervenieren, so wie es jetzt in Freiburg in Dietenbach der Fall ist. Es gibt aber auch die Chance, ganz neue Themen erstmal auf die Agenda zu bringen. Wir hatten jetzt in Stuttgart das Projekt Radentscheid, da hat eine Initiative sich auf den Weg gemacht für bessere Radwege und wollte da über einen Bürgerentscheid, das steht jetzt noch demnächst zur Entscheidung, ob der stattfindet, über diesen Bürgerentscheid für ein neues Radwegenetz in Stuttgart sich einsetzen. Also das ist einfach eine prima Gelegenheit für die Menschen, sich in ihre eigenen Angelegenheiten vor Ort einzubringen.
Einer der Kritikpunkte an einem verstärkten Einsatz von Bürgerentscheiden ist ja, dass dadurch Probleme, komplexe Probleme auf eine Ja-Nein-Frage reduziert werden.
Ja, das ist ein gängiger Kritikpunkt, der aber an sich sich sofort wieder aufhebt, weil es geht um einen Gemeinderatsbeschluss, den man sozusagen fasst als Bürgerschaft, und auch im Gemeinderat werden komplexe Probleme am Ende auf eine Ja-Nein-Frage reduziert. Anders geht es nun mal nicht, wenn man Entscheidungen trifft in der Politik. Im Vorfeld dieses Bürgerentscheids oder der jeweiligen Abstimmung werden aber diese Ja-Nein-Fragen komplex auch diskutiert in Einwohnerversammlungen, in Debattenbeiträgen, in Zeitungen oder ja auch in Radiosendungen oder auch ganz normal am Familientisch zu Hause. Also es ist nicht so, dass da einfach nur gesagt wird, ja, Dietenbach ja oder nein, sondern wie sieht es mit dem Flächenfraß aus, wie sieht es mit der sozialen Wohnungsbauquote aus. Also es wird schon in der großen Breite aufgemacht, das Thema, und groß und breit diskutiert.
Mehr Demokratie setzt sich ja aber nicht einfach nur für mehr Bürgerbeteiligung ein, sondern setzt auch voraus, dass es ein gutes Verfahren gibt, dass eine wirksame Mitbestimmung der Bürgerschaft überhaupt erst ermöglicht und dass es transparente Regeln gibt. Welche Voraussetzungen gibt es denn für ein gelungenes Bürgerbeteiligungsverfahren?
Ja, da müssen wir uns erst einmal die Situation anschauen, wie es in Baden-Württemberg momentan vorliegt. Da gab es 2015 Reform der damaligen Landesregierung, die 2016 in Kraft traten. Und die haben schon zu einigen Verbesserungen geführt, was vor allem die Auskunftspflicht der Gemeinden gegenüber Bürgerinitiativen angeht oder auch, dass die Bürgerinitiativen, die sich mit ihrem Bürgerbegehren auf den Weg machen hin zu einem Bürgerentscheid, dass die mehr Anhörungsrechte bekommen. Ganz wichtig war auch damals die Einführung einer Informationsbroschüre oder eines Informationsheftes, das allen Haushalten zugestellt werden muss vor einem Bürgerentscheid. Dass also alle Bürgerinnen und Bürger wissen, wie sind die Pro- und wie sind die Kontra-Argumente zu einer Frage gelagert, und die müssen auch zu gleichen Teilen vorgestellt werden. Es gibt da noch einige Hürden, Probleme, die wir sehen, vor allem wenn es darum geht, dass sich kleinere ehrenamtliche Initiativen auf den Weg machen wollen. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie ein Kostendeckungsvorschlag. Also da werden den Bürgern zur Aufgabe gestellt, dass sie die Refinanzierung einer Maßnahme selbstständig bewerkstelligen müssen. Und das ist halt völlig abwegig, weil dann dieser Kostendeckungsvorschlag, also wie soll eine Maßnahme finanziert werden, der wird auch gar nicht abgestimmt. Und das ist also eine bürokratische Hürde, die einfach sehr viele Initiativen von Beginn an lähmt und auch zu Rechtsstreitigkeiten führt im Zweifel. Und dieser Punkt muss zum Beispiel weg unseres Erachtens. Rheinland-Pfalz gibt es zum Beispiel keine Kostendeckungsvorschläge. Und dann könnte man noch darüber nachdenken, auch das gibt es in anderen Bundesländern bereits, eine Vorprüfung von solchen Bürgerbegehren einzuführen. Das heißt also, dass die Gemeinden gemeinsam mit den Bürgerinitiativen drauf schauen, hey, ist das alles rechtlich korrekt, was ihr hier einreicht? Trifft das überhaupt den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde? Und wie lässt sich so ein Bürgerbegehren rechtlich zulässig durchführen? Und dann macht sich die Bürgerinitiative auf den Weg. Und das stärkt einfach die Kooperation, die Zusammenarbeit von beiden Seiten und auch das Vertrauen in den Prozess, das Verfahren, das man angeht.
Trotz dieser Probleme, die Sie genannt haben, liegt Baden-Württemberg, wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest 2018 an zweiter Stelle der eingereichten Bürgerbegehren, zwar mit deutlichem Abstand hinter Bayern. Wie sieht denn die Situation in Baden-Württemberg aus? Was wird denn in der Regel versucht über Bürgerbegehren zu entscheiden?
Da muss man natürlich auch immer relativieren, dass wir 1100 Gemeinden haben und dann sind die 25 Bürgerentscheide, die zum Schnitt stattfanden in den letzten Jahren, auch wieder eine sehr kleine Zahl. Also es handelt sich dann um, 4%. Und deswegen ist auch gar nicht so viel. Also wir haben im Schnitt alle 33 Jahre in Baden-Württemberg in einer Gemeinde einen Bürgerentscheid. Und die Themen, die sind sehr vielfältig. Also vor ein paar Jahren hieß es immer noch, sind nur die Windkraftgegner. Das stimmt gar nicht. Oder es würde viele Bürgerbegehren gegen Geflüchtetenunterkünfte geben. Auch das ist nicht der Fall. Und auch nicht so viel Bauleitplanungsthemen oder Bauverfahren, wie es jetzt immer thematisiert wird. Also ganz häufig geht es auch um Sachen der sozialen Infrastruktur, der Daseinsvorsorge. Geht es um Rathäuser, ob die neu gebaut werden sollen, um Bäder, ob die geschlossen werden, um Kindergärten, ob die geschlossen werden, zusammengelegt werden oder wie in Stuttgart zum Beispiel um das Radverkehrsnetz. Wir haben jetzt auch viele Projekte, also viele Bürgerbegehren oder mehr Bürgerbegehren zu Bauverfahren, weil es diese Möglichkeit erst seit 3 Jahren gibt. Aber das sind im Schnitt pro Jahr 6 von 25 Bürgerentscheiden, die zu eben Bauprojekten stattfinden. Und auch da geht es immer nur zu dem ersten Beschluss, zu einem Aufstellungsbeschluss, wie zum Beispiel in Dietenbach, soll überhaupt ein ganzes Baugebiet umgesetzt werden oder nicht. Da geht es dann auch nicht mehr um Detailfragen leider. Also das ist in anderen Bundesländern wie in Bayern auch anders geregelt und auch dort wird noch gebaut und auch dort lebt man noch im Frieden miteinander. Also da sehen wir auch Verbesserungsbedarf von unserer Seite aus.
Der Knackpunkt bei Bürgerentscheiden ist ja, wenn man das so zuspitzen möchte, die Fragestellung. Hier in Freiburg, wenn es um das Dietenbachgebiet geht, ist die Frage, soll das Dietenbachgebiet unbebaut bleiben? Ja. Das ist eine etwas kontraintuitive Fragestellung vielleicht, weil die Leute, die in Dietenbach bauen möchten oder wollen, dass gebaut wird, dann mit Nein stimmen müssen, während die wollen, dass nicht gebaut wird, mit Ja stimmen. Wie fair ist denn eine solche Fragestellung?
Also aus unserer Sicht ist diese Fragestellung sogar ziemlich gut getroffen. Es ist eine sehr verständliche und einfach gehaltene Fragestellung. Das einzige Manko ist vielleicht diese Verneinung. Das liegt aber daran, dass es eine einschlägige Praxis ist und auch eine Rechtsprechung dazu gibt, dass Fragestellungen so gestellt werden oder gebaut werden, dass man mit Ja stimmt, wenn man im Interesse eines Bürgerbegehrens oder einer Bürgerinitiative ist. Und deswegen das Ja dafür, dass Dietenbach unbebaut bleibt und das Nein dafür, dass Dietenbach gebaut wird. Das ist nun mal so, aber ja, der Diskussionsprozess um Dietenbach, diese ganze Debatte, die geht jetzt schon lang und die geht noch 2 Wochen, wird doch, so wie wir das mitbekommen, intensiv geführt. Und auch die Bürgerinnen und Bürger haben, denke ich, jetzt mittlerweile verstanden, wie das mit der Fragestellung sich verhält. Und ja, man soll auch nicht unseres Erachtens dann die Menschen für zu einfältig hinstellen. Also das ist eine sehr verständlich gestellte Frage und die ist aus unserer Sicht gut.
Sagt Christian König von Mehr Demokratie, einer Nichtregierungsorganisation, die sich in Deutschland für mehr Bürgerbeteiligung, für mehr direkte demokratische Verfahren einsetzt. Herzlichen Dank für das Interview.
Ich danke.
Ich habe während der Sendung gerade versucht, Rainer Geis anzurufen. Die kurze, knappe Antwort geht nicht. Wir sind gerade in der Planung und gerade ist die Planung vorbei. Und ich begrüße hier Rainer Geis. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo.
Morgen um 12.30 Uhr gibt es eine Verschnaufpause. Und zwar geht es um die Psychiatrie Emmendingen. Und dort wird sowas wie gestreikt. Das heißt, in der Psychiatrie kann man natürlich nicht voll streiken. Aber was macht ihr gerade?
Ja, wir bereiten gerade eine Verschärfung in der Tarifrunde mit den Ländern vor und die Psychiatrie in Emmendingen ist ein Landeskrankenhaus, von daher unmittelbar betroffen von den Tarifverhandlungen im Länderbereich. Da gehören aber auch noch Regierungspräsidium, Autobahnmeistereien, Universität, Studentenwerk bezogen. Und was wir jetzt machen, ist so als Warm-up erste Protestaktionen über eine sehr befristete Aussetzen von Arbeit, meist über die Mittagszeit. Das dient nach zur inneren Mobilisierung, um den Leuten zu sagen, jetzt geht's um euer Geld. Und das soll morgen in Emding über die Mittagszeit im ZBE sein.
Ich habe ja vorhin gesagt, man kann da nicht unbedingt den Laden dicht machen, weil Psychiatrie, das sind Menschen, die sind krank, die müssen wir dann im Prinzip auf die Straße setzen. Also ich meine die Patienten und Patientinnen geht wohl nicht. Was könnt ihr da machen? Wie könnt ihr da mit Nadelstichen operieren?
Also wir haben von längerer Zeit Vorläufen her vorbereitet, dass wir vor der dritten Verhandlungsrunde, das ist am 1. März, mit dem Arbeitgeber eine Notdienstvereinbarung vereinbart haben. Und wenn wir einen Streiktag festlegen, dann werden 10 Tage vorher keine Aufnahmen mehr stattfinden auf ausgewählte Stationen, um sozusagen beispielhaft diese Stationen leerlaufen zu lassen, um sie am Streiktag dann komplett zu schließen. Und, die Schließung beinhaltet dann Verlegung vom Patienten, aber auch die Belastungsprobe, die üblicherweise am Wochenende stattfindet, unter die Woche zu verlegen, sodass wir je nach Krankheitsbild, und das ist das Komplizierte, entscheiden, ob sozusagen die Menschen auf andere Stationen verlegt werden, wenn die Station geschlossen wird, oder ob Belastungsproben möglich sind. Das geht nur mit enger Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst. Das ist aber eine neue Qualität der Auseinandersetzung, weil bisher Stationsschließungen nicht vorgesehen waren, weil die kosten Geld, die Belegungstage bringen ja dem Arbeitgeber Geld. Aber um sozusagen den Druck zu erhöhen, müssen wir genau da ansetzen, wo es für den Arbeitgeber teuer wird. Und deswegen müssen wir auch Stationsschließungen diesmal mit einbeziehen.
Wie groß ist eigentlich der Druck? Ich meine, Druck geht es auf beiden Seiten, auf die Arbeitnehmer, aber in dem Fall natürlich auch auf die Patienten. Das heißt, die schweren Fälle werden dann in anderen Stationen praktisch aufgenommen und die leichteren Fälle bleiben erst einmal außen vor, im Idealfall in irgendwelchen Familien, in ihren Familien drin. Aber wie groß ist denn eigentlich der Druck auf die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen in der Psychiatrie?
Ja, das machen die ja nicht aus Lust oder Tollerei, sondern weil sie am Ende ihrer Belastungsgrenzen angelangt sind. Wir haben viele unbesetzte Stellen im Pflegebereich und die können halt nur besetzt werden, wenn ordentlich bezahlt wird. Und dafür streiken wir für eine ordentliche Bezahlung in der Erwartung, dass dann auch die Stellen wieder besetzt werden, weil Menschen bereit sind, für höhere Gehälter zu arbeiten. Das ist einmal der Punkt. Der andere Punkt ist, dass natürlich die Arbeitgeber jetzt zweimal Zeit hatten, bei Verhandlungen was anzubieten an höheren Gehältern. Das haben sie nicht getan. Deswegen müssen wir die Gangart verschärfen, um in der dritten Verhandlungsrunde zum Ergebnis zu kommen.
Normalerweise redet man da anders. Das heißt, es heißt strukturelle Verbesserungen bei der Eingruppierung, die ebenfalls Gegenstand der Verhandlungen sind. Das heißt, das verstehen Sie dann unter zum Beispiel besserer Bezahlung.
Ja, wir haben die Bezahlung ja definiert über die Gehaltstabellen. Die Gehaltstabellen, die wollen wir insgesamt um 6% angehoben wissen. Wir wollen aber auch so Mangelberufe, wie zum Beispiel Pflege, eine bessere Dotierung durch eine andere Einstufung in der Lohntabelle. Das sind dann die strukturellen Veränderungen.
Und dann heißt es weiter, von den Beschäftigten an anderer Stelle voll gegenfinanziert bekommen. Das ist sozusagen das Angebot von den Arbeitgebern. Sprich, ihr kriegt auf der einen Seite was, das ist das Angebot, und auf der anderen Seite muss was abgegeben werden. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nee, es gibt ein Kostenfinanzierungsgesetz für die Krankenhäuser seit diesem Jahr. Und das heißt, die Kostenträger, die Krankenkassen, müssen zu 100% das Geld in die Krankenhäuser geben, was für die Löhne der Krankenschwestern benötigt wird. Das ist neu. Bisher war sozusagen das dem Geschick des jeweiligen Klinikmanagers überlassen, wie er die Löhne bezahlt. Jetzt haben wir eine 100%-Garantie der Refinanzierung und damit können eigentlich die Arbeitgeber entspannt mit uns Tarifverhandlungen führen, weil sie zumindest für die Pflegeberufe eine 100%-ige Refinanzierung haben, also sprich Kostenerstattung durch die Krankenkassen. Umso unverständlicher ist, dass sie immer noch nichts angeboten haben.
So, Rainer Geis, zu den Protesten um die Psychiatrie. Ich danke mal für diese Informationen. Merci.
Am 31. Januar stimmten in Brandenburg die Regierungsfraktionen der SPD und der Linken zusammen mit den Grünen mehrheitlich für ein sogenanntes Paritätsgesetz. Wahllisten müssen zukünftig paritätisch mit Männern und Frauen besetzt werden. Dazu sollen Gremien der Parteien zuerst getrennte Listen für Männer und Frauen erstellen. Danach wird eine gemeinsame Liste abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt. Wer an erster Stelle steht, entscheidet die Partei. Die Regelung soll erst ab 2020 in Kraft treten. Damit gilt sie noch nicht für die anstehende Landtagswahl im September. Über das Gesetz und auch über die Situation in Baden-Württemberg spreche ich jetzt mit Frau Schneidewind-Hartnagel, der Vorsitzenden des Frauenrats Baden-Württemberg. Sie setzen sich schon sehr lange dafür ein, dass es ein Paritätsgesetz in Baden-Württemberg gibt und dass das Wahlrecht reformiert wird.
Also schön wäre es, wenn wir uns schon lange für ein Paritätsgesetz einsetzen könnten, aber in Baden-Württemberg haben wir erstmal das Problem, dass wir überhaupt keine Listenwahl haben. Das heißt, bevor wir paritätische Listen einfordern, müssen wir erstmal eine Listenwahl einfordern und das war auch Inhalt der Wahlrechtsreform, die immer von uns gefordert worden ist, also erst einmal hin zu einem Listenwahlrecht, die dann natürlich paritätisch besetzt sein sollte. Und es war ja im grün-schwarzen Koalitionsvertrag auch ausgehandelt worden und schriftlich festgelegt worden, dass es in dieser Legislaturperiode eine Wahlrechtsreform hin zum Listenwahlrecht geben wird. Im vergangenen Jahr hat dann die CDU-Fraktion einseitig diesen Vertrag letztendlich aufgekündigt und hat gesagt, sie werden die Wahlrechtsreform nicht umsetzen, sie werden sich mit dem Thema auch nicht weiter beschäftigen in dieser Legislatur und damit war die Wahlrechtsreform tot. So dass eine Forderung nach paritätischen Listen zwar theoretisch immer noch unseres ist, aber praktisch erstmal nicht zur Umsetzung kommen kann.
Ist es wirklich nur das Wahlrecht, woran es scheitert in Baden-Württemberg?
Ja, in Baden-Württemberg ist es nur das Wahlrecht, denn wir haben genauso viele gute, qualifizierte und fähige Frauen, die im Parlament einen Sitz haben könnten, wenn sie denn aufgestellt würden von ihren Parteien und wenn die einzelnen Parteien denn also schauen würden, dass bei ihren Nominierungen auch gleich paritätisch Kandidatinnen und Kandidatinnen aufgestellt würden, dann wäre der Landtag von Baden-Württemberg auch mit einem 50%igen Frauenanteil sehr gut regiert.
Und den Vorstoß, den jetzt Brandenburg gemacht hat, sehen Sie also nicht als Chance oder als Chance für einen neuen Anlauf auch in Baden-Württemberg?
Also ich finde es allgemein für die Bundesrepublik, finde ich es großartig, dass Brandenburg diesen Schritt jetzt gemacht hat. Und ich glaube, dass das beispielgebend sein kann für viele andere Länder. Andere Bundesländer ziehen bereits nach. Berlin möchte auch ein Paritätsgesetz auf den Weg bringen. Und Sie wissen ja sicher auch, dass es auch auf Bundesebene die Forderungen nach Parität für die Bundestagswahlen gibt, also für die Bundestagswahllisten. Und ich glaube, dass es das Thema nochmal ganz hoch setzt. Und ich finde es auch deshalb gut, dass Brandenburg das gemacht hat, weil es auch mutig ist, weil natürlich sofort und im Vorfeld hat es schon die Andeutung gegeben, dass man, so wie das in Kraft tritt, dass man Verfassungsklage einreichen wird gegen dieses Gesetz. Es gibt ja unterschiedliche juristische Meinungen und das ist ganz notwendig, dass da geprüft wird, ob das verfassungsrechtlich, also erstmal nach der Landesverfassung in Brandenburg zulässig ist, weil es da unterschiedliche juristische Meinungen gibt und wir da auch Rechtssicherheit brauchen. Und dazu braucht es eben auch erstmal ein Gerichtsurteil.
Die Verfassungsbeschwerde von CDU und AfD wurde angekündigt mit dem Argument, eben das Gesetz begreife vor allem unzulässig in die Parteiorganisation ein und verstoße gegen das Grundgesetz. Ist es aber nicht auch ein bisschen Augenwischerei? Also ist das wirklich das Problem? Oder es gibt ja auch den Artikel 3, der eben sagt, dass die Gleichstellung von Mann und Frau gefördert werden soll. Was sagen Sie dazu?
Richtig und vor allen Dingen wichtig ist Artikel 3 Absatz 2. Der Staat wirkt auf bestehende Benachteiligung hin. Und das ist für mich der ausschlaggebende Artikel, beziehungsweise der ausschlaggebende Absatz. Denn da wird der Staat dazu aufgefordert und die Verfassung dazu aufgefordert, im Grundgesetz sich bestehende Nachteile anzunehmen, genau hinzuschauen und die aufzuweichen, beziehungsweise Maßnahmen zu entwickeln, um diese aufzuheben. Und das Paritätsgesetz ist genauso eine Maßnahme.
Das heißt, es geht eigentlich eher um die Frage, welcher Verfassungsartikel denn letztendlich mehr Gewicht bekommt?
Für mich ist es klar. Also für mich ist der Verfassungsauftrag der Gleichberechtigung und der gleichberechtigten Teilhabe von Männern und Frauen das vorrangige Ziel.
Auch die Piratenpartei hat angekündigt, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Ja. Und sie haben auch als Grund angeführt, dass es vor allem Geschlechter diskriminiert wie Transgender. Also die Piratenpartei selber erhebt ja auch keine Daten zum Geschlecht ihrer Mitglieder. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Ja, aber da gibt es Regelungen. Erstens mal sind das wirklich also Feinheiten, die man dann noch aushandeln muss, beziehungsweise ausdiskutieren muss. Und es gibt bereits einen Vorschlag, den ich sinnhaft finde, zu sagen, okay, wenn denn also Männer- und Frauenlisten aufgestellt werden sollen, einzeln, dann müssen sich die Kandidierenden, die auf eine dieser Listen wollen, bei der Nominierung dafür entscheiden, auf welcher Liste sie kandidieren möchten. Also ob sie als Frau oder als Mann kandidieren möchten. Und das gibt Transgender die Möglichkeit, das so zu handhaben, welchem Geschlecht sie sich zuordnen möchten.
Das heißt, ja, auch unter den Parteien insgesamt, auch bundesweit schaffen es ja nur die Grünen, einigermaßen Parität innerhalb der Partei herzustellen. Sind das Problem nicht vor allem die Parteien und kann eine Änderung des Wahlrechts oder ein Paritätsgesetz vom Land oder Bund da überhaupt wirkungsmäßig greifen?
Nur das kann Wirkung greifen, denn wir haben ja Selbstverpflichtungen der Parteien führen ja nur bei den Parteien zu Erfolgen, die bereits, eine Quotierung haben. Das sind zum einen die Grünen und wer auch noch gut besetzt ist, also es ist die Linke, das muss man dazu sagen. Also wenn Sie da genauer hinschauen, wie die Zusammensetzung ist, dann haben die auch annähernd Geschlechtergleichheit. Alle anderen Parteien hinken da hinterher. Die SPD hat auch eine parteiliche Selbstverpflichtung. Die führt aber zum Beispiel im Landtag von Baden-Württemberg nicht dazu, dass sie eine ausgeglichene Fraktionszusammensetzung hat. Das sind tatsächlich nur die Grünen. Aber bei uns, also ich bin selber Basismitglied, grünes Basismitglied. Das war für mich auch ein Grund, in diese Partei einzutreten, weil da eben die Gleichberechtigung von Männern und Frauen wirklich in der DNA verankert ist und wir das schon von Anfang an machen und wir quotieren überall. Also bei jeder Sitzung, bei jedem Redebeitrag, bei jeder Besetzung von Ämtern, also bei uns ist es praktisch selbstverständlich, in anderen Parteien eben noch nicht. Und wir haben gerade in Baden-Württemberg, wenn Sie sich den Landtag anschauen, wir haben ja im Moment 24,5% Frauenanteil und der wird fast zur Gänze von der Grünen-Fraktion abgebildet, weil die anderen Fraktionen also total unterbesetzt sind, also mit weiblichen Abgeordneten.
Und ist denn das Brandenburger Modell, das Paritätsgesetz, auch ein Modell, was man so eins zu eins übernommen werden kann oder gibt es daran auch noch kritische Punkte?
Gut, ich habe jetzt, soweit ich das jetzt einschätzen kann, also geht es ja erstmal um die Quotierung der Listen. Und das Problem ist ja, dass wir die Landtage auch häufig mit Direktmandaten besetzen. Die Direktmandate sind natürlich nicht quotiert. Und da gab es einen Vorschlag auch in Brandenburg, wie man das auch ändern könnte, indem man nämlich Tandems, also sogenannte Duos, immer in den Wahlkreisen einsetzt, dass man also immer einen weiblichen und einen männlichen Kandidierenden der jeweiligen Partei hat. Das ist aber, glaube ich, im Moment aus dem Entwurf raus, sodass sie ja immer noch das Problem haben. Also in Baden-Württemberg ist es so, wir haben 120 Plätze im Landtag, davon werden 70 über Direktmandate besetzt und die Direktmandate, die Nominierung, wird ja vor Ort entschieden. Und ob da jetzt ein Mann oder eine Frau aufgestellt wird, das bleibt ja allein in der Nominierungsversammlung der Partei vor Ort. Und da gibt es keine Möglichkeit der Quotierung, außer man übernimmt dieses Modell des Tandems, also was ich gut finde. Aber das ist ja erstmal jetzt nicht drin im Gesetzentwurf von Brandenburg, sondern nur die paritätisch besetzte Liste. Und die paritätisch besetzte Liste wäre natürlich ein Beispiel für Baden-Württemberg, wenn wir denn eine Liste hätten.
Vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 14. Februar 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, We are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.